very full life that I'd love to get back to. I'm gonna find you and take what little you have.
You're just a suburban housewife, and now you're stuck in a life you never wanted.
You have this serene Zen Buddhist thing going on.
Hey.
I'm a dangerous guy. So stop messing with me and leave me alone, or else.
I would love to let this go, but actions have consequences.
I just can't understand what those people are so angry about.
Bitch-ass handyman pissing on my hardwood floor? This is European. Oh,
Halli, Hallöchen und willkommen zu den Reviews diese Woche. Heute sind wir wieder zu... Luke hat die Überraschung genommen, wir sind heute wieder zu dritt dabei.
In dem Moment, wo ich überlegt habe, kann ich irgendwas reinrufen, was mit Beef zu tun hat. Kann ich jetzt irgendwie Stress machen, so hier, so in der Aufnahme.
Ich dachte mir, ich gehe die Meta-Ebene, ich versuche Teds Überraschung kaputt zu machen, sodass er Beef mit mir will.
Oha, okay.
That's, oh, yeah. Okay.
Das ist zu
I'm
intellektuell.
I'm gonna ruin you and ruin myself in the process. Ja, heute haben wir ziemlich viel für euch.
Yeah.
Und das allererste, worüber wir reden, Joe und ich. Oder Luke, hast du das auch gesehen?
Nee.
Joe und ich reden über die neue die erste A24-Miniseries auf Netflix. Haben Sie schon davor was gemacht? Falls ja, habe ich es verpasst.
Boah, du fragst mich Sachen, ich bin mir nicht sicher, aber...
Keine Ahnung.
Nicht sein, dass ich mich jetzt ad hoc erinnere.
Ah, keine Ahnung. Es ist Beef, eine Miniserie auf Netflix, kreiert von Lee Sung-jin und mit den Starring Roles von Steven Yeun und Ali Wong, die wir lieben.
Ja,
die beiden.
Absolut.
Und zu denen dazu haben wir Joseph Lee, Young Mazzino, Remy Hall, David Cho, Patty Yasutake, Ashley Park und Maria Bello und viele, viele, viele mehr. Justin H. Min, den ich erkannt hatte, wo mir aber nicht klar wurde, woher kenne ich den. Und der war bei After Yang, der Android. Das ist
der erste Pastor. Ich hab nicht dran gedacht. Ja.
Also, der kommt mir so bekannt vor, Alter. Aber wir sind hier. Es geht um Danny Cho, gespielt von Steven Yeun, und Amy Lau, gespielt von Ali Wong, die in ein Road Rage Incident sich verwickeln, weil beide es einfach bis oben haben, bis zur Schläfe. Die können einfach nicht mehr mit dem Leben. Die sind so voller Wut mit ihrem Leben und die kommen einfach nicht damit klar, dass das einmal Hupen schon genug war, um eine Fehde zu kreieren, die einfach ja mitunter so die beste Fehde in TV ist.
Yes.
Also das ist eine wundervolle erste Staffel. Also ich sag schon vorweg, ich habe die Miniserie geliebt, nicht erste Staffel, das ist ja schon fertig, die Story. Ich habe diese Miniserie geliebt, ich fand sie super, ich fand sie mega, mega gut. Aber ja, die beiden lernen sich zu hassen als Gegner, Steven Yeun als irgendwie Contractor, der seinen Eltern das Motel gekostet hat, weil er seinem Cousin irgendwie illegale Sachen machen lassen hat aus dem Motel raus. Und der halt jetzt so versucht, sich einfach nur über Wasser zu halten und es nicht so wirklich klappt. Der einen kleinen Bruder hat, wo er sich um ihn kümmern will, aber der kleine Bruder ist dann schon in dem Alter, wo er so, ja, hey, I don't give a fuck about you, fick dich, du bist cringe. Und cringe ist er auf jeden Fall. Aber auch ein cringer Typ, der einfach versucht zu leben oder zu überleben. Und dann auf der anderen Seite haben wir Amy Lau, eine Entrepreneurin, die sich gefühlt die letzten 10 Jahre durchgeschuftet hat, um ihr Business aufzubauen, was einfach so High-End-Pflanzen sind, die sie dann für teuer verkauft, ein wohlhabenderes Klientel. Und da steht sie halt kurz vor einem Deal, den sie machen muss, um sich aufkaufen zu lassen und zu Millionärin zu werden und endlich mal, dass sich ihre ganze Arbeit ausgezahlt hat. Und währenddessen hat sie aber halt genau die gleichen Probleme wie auch Danny. Beide sind so nicht wirklich felsenfest im Leben und auch nicht so wirklich felsenfest von sich selber überzeugt und was sie wirklich machen wollen mit dem Leben und was eigentlich ihr Platz ist hier auf der Welt. und irgendwie treffen sie sich durch Zufall und werden zu Hatern. Sie hassen sich leidenschaftlich und über diese 10 Episoden nimmt diese Story einen großen Turn. Viele neue Charaktere werden introduced und auch ihre Probleme werden gezeigt und alles sind voll realisierte Leute, die da auf eine so komplexe Weise untereinander agieren. Also das Plotting in dieser Show ist erste Klasse. Mhm. Miniserie, das heißt, es geht zu Ende und geht auf ein für mich ziemlich, ziemlich starkes Finale aus, was mir sehr, sehr gefallen hat. Aber ich glaube, ich will nicht allzu viel spoilern, weil schaut euch diese Show an. Ich sage das vorab schon. Joe,
yo.
Was ist deine Meinung zu Beef?
Ich war sehr begeistert davon. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also dafür, dass ich hatte nur vor 1-2 Wochen oder so halt den Trailer hatte ich gesehen und wusste halt so, okay, es geht irgendwie um Ali Wong und Steven Yeun und die hassen sich und dann ist es irgendwie, also ich hatte es so halt abgespeichert, ja okay, das ist einfach so, so haben sie es ja auch vermarktet, ne, das ist einfach die starten eine Fehde und dann versuchen die sich gegenseitig fertig zu machen, so, ne, und basierend darauf habe ich die geschaut und das ist 2 Episoden lang so. Und sieht sich schon so ein bisschen durch, aber es ist halt so viel mehr als das, sondern es ist einfach nur du hast diese 2 Charaktere und deren gesamtes Umfeld jeweils, ne, sie ist verheiratet, hat ein Kind, er hat seinen Bruder und die Eltern, die in Korea sind, aber die er eigentlich wieder in die USA holen will und deren Erwartungen er gerecht werden will und sie hat Elternprobleme und Probleme in der Ehe, ne, dass die Ehe so ein bisschen, also dass sie eher unglücklich in der Ehe ist, weil sie ihren Mann eher so ein bisschen langweilig findet. Und diesen Deal, der sie stresst und eigentlich wünscht sie sich, hat sie diese Vorstellung von, okay, ich cash out und dann kann ich endlich machen, was ich will, dann kann ich endlich meine Ruhe haben, so, ne. Und beide sind eigentlich fucking depressiv und generell sind alle Charaktere in diesem Film depressiv und es ist, darum geht's mehr oder weniger, ne. Und was die Serie, also du hast das Plotting angesprochen, die Serie ist fucking großartig geschrieben. Das ist eine der bestgeschriebenen Serien der letzten Jahre. Und ich meine das jetzt, ja klar, Dialog und bla, aber ich meine das generelle Plotting und den Aufbau der Story und die Charakterentwicklungen von allen Charakteren, inklusive der Nebencharaktere, ist wahnsinnig durchdacht und wahnsinnig tief. Und immer, wenn du denkst, du hast einen Charakter irgendwie abgestempelt oder figured out, dann kriegen selbst die unbedeuteteren Nebencharaktere plötzlich mehr Tiefe, indem gezeigt wird, warum sie depressiv sind. Was eigentlich bei allen der Fall ist, so Stück für Stück, ne? Du denkst irgendwie so, ja, okay, die Mutter von, also ihre Schwiegermutter, ne, Ali Wongs Schwiegermutter ist irgendwie halt so ein bisschen ätzend und dann gibt es irgendwann eine Szene, wo du mitkriegst, was für Probleme die hat und warum die einsam und deprimiert ist und das macht, was sie macht. Und das ist eigentlich durch die Bank mit allen Charakteren so. Und das ist verdammt gut und gleichzeitig verdammt lustig. Das ist so, der Film ist sehr stark in der Dramedy-Kategorie einzuordnen und schafft es sehr smooth eigentlich, so halb als schon sehr komödiantisch zu starten und dann Stück für Stück über die Staffel den Shift zu machen zu einem kompletten Drama, wo die Comedy dann kaum mehr Teil davon ist. Es ist schon noch, auch die letzten paar Episoden haben schon noch ihre lustigen Momente und vor allem die vorletzte Episode springt der Zug komplett von den Gleisen, aber auf eine gute Art und Weise.
Auf eine gute Art, ja.
Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich fand das Ende nicht, glaube ich, nicht ganz so stark wie du. Ich habe schon das Gefühl, dass der Film sein Ende ehrlich gesagt verpasst hat. Und sich so ein bisschen verzettert am Schluss. Und ich denke, das könnte ein bisschen, hätte präziser sein können. Nichtsdestotrotz ist, wo die Charaktere alle landen, sehr zufriedenstellend. Fühlt sich sehr ehrlich an. Emotional ehrlich vor allem. Mm. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit. Das ist eine sehr bingeable Serie auch einfach, weil die Episoden nicht eine Stunde lang sind. Ne? Also es schwankt natürlich wie bei einer guten Streaming-Serie, aber wir bewegen uns hier so um die halbe bis dreiviertel Stunde immer.
Ja, sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich fand sie großartig. Ich habe mir keinen Trailer angeschaut. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass Steven Yeun drin ist. Da ich mir so, ja, das schaue ich mir an. Da habe ich gesehen, dass Ali Wong drin ist. Ich so, das wird super. Weil Ali Wong tatsächlich, ich kannte sie nur von ihren Stand-Up bis letztes Jahr in Paper Girls.
Ja.
Ich habe sie davor noch nicht in einer dramatischen Rolle gesehen. Und da hat sie mich voll überzeugt gehabt in der Show, die halt, Rest in Peace, ist so schade, dass es gecancelt wurde. Und als ich dann die beiden gesehen habe, die hier einfach Glanzleistungen, beziehungsweise der komplette Cast, also hier sind alle gut. Mhm. Alle gut bis super gut. Und die beiden sind exzellent in ihren Performances. Und es ist schwer, da mir ein Favorite draus zu suchen, weil irgendwie so, die haben Szenen, wo sie alleine sind, wo sie so richtig tief in ihre Charaktere reingehen und so, man fühlt ihre Agony einfach auf so eine viszerale Weise für mich.
Dude, die letzten paar Episoden sind ja, oder gerade die letzte Episode ist ja einfach nur in Close-Ups von den beiden erzählt. Das ist einfach nur irgendwie
ja.
Fucking großartig gespielt, ja.
Großartig gespielt. Und dann auch immer, wenn sie zusammen sind, ist halt das so auch immer so die Höhepunkte, die man so auch, wie du gesagt hast, fast vergisst. Am Anfang ist es so dieser Fast-Autounfall, wo halt beide dann so ein bisschen ausrasten halt in ihren Autos.
Ja.
Und danach führt es halt so in dieses größere Netz aus Charakteren. Und was ich einfach so schön fand, nicht so schön fand, aber diese Unausweichlichkeit ihres Beefs. Mhm. So ist es fast schon dieses Level von Tragödie, wie so in griechischen Mythen. Oh, so, es kann absolut einfach nur schlecht ausgehen. Ja. Es ist jeder Punkt, wo man denkt, okay, der Charakter hat es jetzt rausgeschafft oder der andere Charakter hat es jetzt rausgeschafft und die haben einen Lichtblick in ihrem Leben. Es sind Zufälle, die sie einfach, hier stolpert der eine, da rutscht der andere raus und es geht wieder zurück in die Scheiße. Und es ist so geschickt gemacht jedes Mal, dass es halt, obwohl es halt so wirklich so fast so einem Zyklus wird von so, ach, diese, das heißt, so eine Sisyphus-Arbeit im Leben und dann gegeneinander. Also ich hätte erwartet, dass es vielleicht so fast alt wird, aber ich glaube, die Show, die verbringt dann auch genug Zeit mit den restlichen Charakteren, um denen halt auch Tiefe zu geben und mit dem restlichen Netz, das sie da aufgebaut haben, dass das halt auch immer nur ein Aspekt bleibt und für mich das auch immer frisch gehalten hat. Und ich musste dann auch immer so, ich wusste nicht, soll ich ein bisschen schmunzeln, soll ich lachen, soll ich weinen, immer jedes Mal, wenn sie ihre Entscheidungen getroffen haben. Und ja, ich fand das Ende sehr schön, ich fand es sehr stark, also halt emotional stark für mich. Tatsächlich, jetzt wo du es angesprochen hast, ich glaube, ich wäre fast auf demselben Level genauso zufrieden gewesen, hätten sie es einfach bei der 9. Episode gelassen, bei dem Ende, was sie da hatten. Vielleicht so mit, vielleicht ein bisschen umgeändert, aber das wäre auch ein sehr, sehr guter, sehr gutes Ausrufezeichen gewesen.
Ja. Ja, das war genau mein Gedanke. Also die letzte Episode ist gut, sehr anders als der Rest der Staffel, also ne, indem sie sich eigentlich fast nur mit den beiden beschäftigt. Und es werden nochmal einfach kreativ lustige Sachen gemacht und so. Und selbst in der letzten Episode verpassen sie, finde ich, das Ende. Und das, ne, machen sie nochmal eine Schleife, die nicht nötig gewesen wäre.
Stimmt, ja.
Hat sich fast so ein bisschen angefühlt als, okay, Netflix hat gesagt, okay, ihr macht bitte 10 Episoden und wir hatten Material für 9, also haben wir es ein bisschen gestretched. Das fand ich so ein bisschen schade, auch wenn es emotional zufriedenstellend ist, wo das landet. Ne? Aber ja, es hat sich so ein bisschen wie, wir machen 3 Schleifen und haben es eigentlich schon gesagt, so, was wir sagen wollen.
Stimmt.
Ne? Und du hast jetzt angesprochen, das wollte ich tatsächlich auch noch sagen, die Zufälle, ne, die beiden immer wieder, das war mein einziges anderes Problem mit der Drehbucharbeit hier, mit dem Writing. Gibt ja den schönen Spruch, du hast in einem Drehbuch hast du 1-2 Zufälle frei, die dir das Publikum glaubt. Mhm. Ne, weil ein Zufall muss passieren, damit eine gute Geschichte, ne, 2 Charaktere treffen sich zufällig oder irgendwas, ne, also Zufälle sind nicht schlecht in einem Drehbuch. Sie haben es fast ein bisschen ausgereizt für meinen Geschmack. Also es gab hier den einen oder anderen Zufall, wo ich denke, ja, okay, ich verstehe, wo ihr hin wollt damit, stretching it a little bit, so, ne?
Also, ja, nee, total, total. Für mich war einfach so, also ich habe es ja wirklich auf dieser Schiene von, für mich war es war unausweichlich.
Ja,
also,
genau.
Es konnte nichts anders kommen. Ja. Und deswegen habe ich es einfach akzeptiert, weil es für mich war das so, das sind halt diese zwei Leute verfolgt vom Pech, verfolgt von ihrer Depression, die halt, wo es einfach nicht anders geht. Und wo halt auch der größte Punkt ist, dass das einfach Leute sind, die nicht loslassen können.
Ja.
Die können zwar locker geben und so tun, als ob, aber sobald so ein bisschen Pushback ist, sind sie wieder komplett drin. Ja, nicht in ihrer Wut, weil am Ende ist es nicht mal Wut, sondern einfach nur.
Die Wut ist ja nur eine Manifestierung von ihrer, von der Depression, in der die beiden stecken.
Ja, genau. Genau, genau. Am Ende ist es halt einfach nur auch diese Verheddelung einfach. Es ist diese Spirale, wo halt die beide sind, die sind wie so ein DNA-Helix und die gehen einfach nur zusammen runter und es geht einfach nur weiter runter und es
und ziehen ihr gesamtes Umfeld mit in den Abgrund.
Ja, genau, genau. Und während sie das machen, sind es aber auch so einfach die zwei Charaktere sind so gut geschrieben und so gut gespielt, dass ich, also die Menschlichkeit, die halt auch da reingesteckt werden und halt auch diese, vor allem halt auch in den Phasen, wo man den Charakteren so einen kleinen Lichtblick gibt, die so in andere Settings kommen, wo man sie halt einfach in einer anderen Perspektive sieht,
ja,
wie sie mich noch nicht gesehen haben. und die halt auch alles sehr emotional halt starke Szenen haben und starke Aspekte haben und halt auch die ganzen, nicht nur die Nebencharaktere an sich, sondern auch die Beziehungen zu den Nebencharakteren, das sind halt alles so vielschichtig.
Ja.
Ich fand es einfach so, einfach beeindruckend.
Ja, es ist super. Ich würde noch so zwei, drei kleine Shoutouts geben. Einmal an Ashley Park, Secretly MVP.
Ah, ja.
Ist unglaublich gut darin, einen Charakter zu spielen, die noch weniger in ihrem Leben hat als unsere zwei Hauptcharaktere, die schon damit strugglen, dass sie depressiv sind, weil sie nichts in ihrem Leben haben und so. Und sie spielt einen Charakter, die wirklich nichts in ihrem Leben hat und sie ist so gut darin, nur in Blicken den Abgrund an Schmerz, der sich hinter den Augen befindet, rüberzubringen, ist unglaublich starke Schauspielperformance, die wahnsinnig subtil ist und wahrscheinlich übersehen werden kann. Und Remy Holt, die Tochter von Ali Wong und Joseph Lee spielt, ist das süßeste Kind, was du jemals gesehen hast und mit so jung, eine verdammt gute Kinderdarstellerin auch noch, die nicht auf die Nerven geht, weil es ja in so einer, in Anführungszeichen, Comedy oft der Fall sein könnte, ne, dass beim Kindercasting das so, weil sie auch nicht so eine wichtige Rolle spielt, ne, dass das so ein bisschen vernachlässigt wird, aber Hut ab, unglaublich gutes Casting auch bei ihr einfach. Das wären auch so meine MVPs in einer Serie an MVPs gewesen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Kann ich absolut unterstreichen. Ich fand's lustig, weil also eine Sache, die ich dann so währenddessen ein bisschen realisiert hatte und dann halt auch zum Schluss so wirklich erst realisiert hatte, den Deal, den Ali Wong closen will, ist mit einer superreichen Milliardärin, die so auf einem ganz anderen Planeten lebt. Und sie ist so der einzige Charakter, der keinen Hintergrund gezeigt wird. Also wir sehen viele Leute, die ziemlich schlimmes Zeug anstellen und es wird immer in ihrem Kontext gezeigt. Und dann diese eine Person, die so abseits von jeglichen Gefühlen ist, abseits von jeglichen Schmerz und deswegen die hat, man sieht in ihr keine Liebe, keine Empathie, aber auch keine Boshaftigkeit. Es ist halt einfach nur so, ja halt, Money Talks, das ist die Philosophie und das ist so der Charakter, der so komplett einfach, eigentlich fast einfach nur gelangweilt ist von dem,
ja, die,
was sie macht.
Die schwebt über allem, die hat mit der Welt, in der die anderen leben, nichts zu tun, weil sie es nie muss. Ja, sie ist auch sehr gut.
Genau, ich fand sie super. Also einfach noch den Charakter zu haben, weil wir haben hier jemanden, der sich kaum wie Wasser hält und wir vergleichen ihn mit einer Frau, die versucht, jetzt gerade Millionärin zu werden. Und dann sind es schon so, es sind zwei Welten, die aufeinander stoßen.
Ja.
Und dann einfach so casual, einfach hinter hier, genau, schwebt halt diese Milliardärin einfach so vor sich hin und existiert ohne irgendwelche Sorgen, ohne irgendetwas, aber halt auch ohne irgendeinen Funken von Empathie für irgendjemanden um sie rum. Ob das ihre Familie ist oder ihre Ehefrau oder ihre Businesspartner oder sonst jemand.
Ja.
Und es gibt so einen richtig schönen halt Kontrast einfach zu den ganzen Strugglen von den anderen Menschen, wo man einfach nochmal so die Absenz einfach zum ersten Mal merkt, weil halt einfach nur alle anderen einfach durch sehr viel Scheiße gehen.
Ja, wobei an der Stelle muss ich sagen, also ich habe ja vorhin gesagt, jeder Charakter kriegt irgendwie, wird die eigene Depression. Sie kriegt einen Moment, wo ihr inneres Leben kurz durchscheinen kann. In der vorletzten Episode.
Ah, ja, ja.
Und also sie kriegt am wenigsten Platz dafür, aber da ist auch was da. Also
ja, ja.
Davor schwebt sie so über allem und dann in der vorletzten Episode kriegt sie einen Moment, wo man auch kurz so denkt, oh shit, okay. Und dann endet es, wie es endet. Also, fantastische Serie, volle Empfehlung. Wahrscheinlich so ein kleiner Geheimtipp erstmal. Ich weiß nicht, wie viel die gerade geguckt wird. Habe jetzt nicht auf die Charts geguckt, aber ja. Unbedingt anschauen.
Ich glaube, als ich sie letzte Woche angefangen habe zu schauen, glaube ich, war sie auf Platz 5 oder 6.
Okay.
Und die ist ja auch erst seit kurzem raus.
Ja.
Also ich glaube, höher als das wird sie wahrscheinlich in diesen Deutschland-Charts nicht sein. Aber ja, komplette Empfehlung. Wenn es irgendwas auf Netflix ist, was ihr euch anschauen sollt, dann ist es diese Show.
Ja. Übrigens, die zweite oder dritte A24-Serie und die zweite auf Netflix, Mo, ist die erste A24-Serie auf Netflix.
Ah, ja. Auch eine Show, die ich seit einfach auf meiner Liste habe, aber einfach nicht geschafft hatte,
Same.
Anzuschauen.
Steht schon ewig auf meiner Liste, aber gut. Alles klar. Dann spielen wir einen Trainer.
Das ist ein Tape. ต้องมีแรงผลักดันมากกว่านั้น
ฝีมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะคนนี้นะ
ทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร
์อยากพิเศษกว่าคนทั่วไป
ว่า QA5 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดี
หาไป
อย่าเลื่อย
กูบอกว่าอย่าเลื่อยทำไปจนกว่าจะได
้ Hunger ist ein Film, den nur ich gesehen habe diese Woche, ebenfalls auf Netflix rausgekommen und ich weiß nicht, ich glaube, ich schließe mich Teds Empfehlung für Beef an, obwohl ich es nicht gesehen habe, einfach aufgrund der Tatsache, dass Hunger, ja, jetzt nicht mich komplett hin und weg gerissen hat. Es ist ein Film von Citiciri Moncolciri mit, oh Gott, Nopachai Chayanaman und, Chutimon Chengcharon Tsuching, vermutlich sowas in der Richtung und viel mehr, deren thailändische Namen ich offensichtlich nicht aussprechen kann. Es ist ein thailändischer Film und vom Trailer her könnte man denken, dass er sich so ein bisschen in die Richtung von The Menu entwickeln könnte. Mhm. So, er hat so ein bisschen, der Trailer hat so ein bisschen The Menu-Trailer-Vibes, aber mehr mit Fokus auf die weibliche Hauptperson, nämlich Aoi, die eine talentierte, aber finanziell eher erfolglose Köchin ist, die die Nudelbar ihrer Eltern irgendwo in der, vermutlich irgendwo in Hanoi, nee, das ist in Vietnam, fuck, ich habe keine Ahnung von Südostasien, irgendwo in einer großen Stadt in Thailand, ich habe offensichtlich keine Ahnung von Geografie, betreibt. Diese Nudelbar, genau, wirft wenig Geld ab. Dort wird sie entdeckt von einem, vom Sous-Chef des renommierten und über alle Maßen geschätzten Chef Paul, der in der High Society immer auf irgendwelchen High-End-Events krasse Food-Performances macht, bei denen er, keine Ahnung, Fleisch serviert, das so aussieht, als wäre es roh, aber es ist nicht roh und also so diese richtige Foodie-Scheiße abzieht. In dessen Küche wird sie eingeladen zu einem Test-Kochen, setzt sich durch und es ist ziemlich brutal und ziemlich heftig und worauf es dann am Ende rausläuft, weiß gar nicht. Ja, ich spoilere es mal nicht irgendwie, aber auf jeden Fall kommt sie dann in die Küche von ihm und ab da geht der Film dann richtig los. Er ist über 2,5 Stunden lang und er fühlt sich auch wirklich nach dieser Länge an. Also es ist wirklich, es ist im Prinzip die Beschreibung einer Karriere und er erinnert mich an Stellen so ein bisschen vom Gefühl her an Whiplash, aber weniger Anxiety als in Whiplash. Es ist irgendwie, die Stakes werden einfach nicht so rübergebracht. Ich glaube, die Stakes sind auch nicht so krass, weil ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ihre Motivation ist. Also sie sagt zwar immer wieder, was ihre Motivation ist, aber ich spüre es nicht, dass sie sich da wirklich durchsetzen will. Ich habe immer so das Gefühl, sie will nicht unbedingt das tun. Sie will irgendwie, sie sagt immer so, sie will special sein, aber mein Gott, also das kann man auch anders machen. Denke ich, Girl. ich denke mir, einerseits get it, aber andererseits, ja, du musst dich nicht einer abusive Situation aussetzen. Und das tut sie halt für 2 Stunden des Films. Ja, das Ganze läuft dann so ein bisschen auf eine konfrontative Situation am Ende raus. Die ist auch schön inszeniert, die macht Spaß. Alles, die Essensinszenierungen in diesem Film, das muss ich sagen, sind hervorragend. Die Performance von Chutimon, langer Nachname, die Aoi spielt, ist gut, definitiv die beste im Film. Wie schon gesagt, ich hatte Probleme, manchmal ihre Motivation nachzuvollziehen, kann aber auch ein Skriptproblem sein. Sonst fand ihre Performance nämlich eigentlich immer sehr nachvollziehbar. Die Nopachai Chayanaman als Chef Paul war, naja, durchwachsen. Es war so Nihilismus in Person, okay. Sonst nichts. Also einfach ein One-Note-Charakter. Und das ist halt natürlich auch sehr vom Skript getrieben, denke ich. Das Skript war, ja, jetzt nicht so wahnsinnig einfallsreich. Ich habe die ganze Zeit irgendwie einen Horror- oder Thriller-Spin erwartet, eben wegen dem Trailer, der einen so ein bisschen auf die Menu-Fährte führt. Mhm. So viel kann ich euch verraten, nichts in dieser Hinsicht passiert. Also wenn ihr den Film angucken wollt, weil ihr denkt, ich habe The Menu gesehen und jetzt will ich nochmal einen Kochfilm mit irgendwie Menschen sterben und so. Nein, passiert nicht. Also es sterben Menschen, aber nicht grafisch und nicht on screen und das ist eigentlich tatsächlich ziemlich tragisch und deswegen, nein. Ja. Und dann hat der Film noch einen anderen Aspekt, der sehr thinly veiled ist, nämlich will er auch noch zusätzlich dazu, dass er irgendwie The Menu, wobei ich keine Ahnung, ich meine, The Menu kam relativ, also müsste rausgekommen sein, als der Film vermutlich in Produktion war. Also ich glaube nicht, dass er den kopiert hat, aber definitiv hat er Whiplash-Elemente so ein bisschen übernommen. Und er will scheinbar auch ein bisschen Parasite sein, weil er die Welt der High-Society-Köche nutzt, um Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft zu üben. Genau, also als quasi ein großer Charakter entpuppt sich dann als, ja, ich habe es alles komplett durchschaut, also Chef Paul entpuppt sich dann als, ich habe es alles komplett durchschaut und es ist alles scheiße und ich hasse alle. Und ich mache es einfach nur, weil ich Macht will und das ist das, was mir quasi Macht gibt. Und wenn du dich nicht durchsetzen kannst, das wirst du untergehen in dieser Friss- oder Stirb-Welt. So, das ist quasi dann die Haltung. Und sehr on the nose. Und ja, solche Leute gibt's. Und gerade in der Sterneküche ist es definitiv ein großes Problem mit abusive Situationen, in denen Leute einfach verbal, körperlich misshandelt werden. Definitiv ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob man die ganze Kapitalismuskritik da noch mit reinpacken soll. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen sehr on top und okay, alles klar. Das wollen wir doch alles hier drin haben. Ja. Okay. Mach doch eine Sache gut und nicht drei schlecht, habe ich mir irgendwie gedacht. Aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen so ein The Menu Horrorfest erwartet, wegen diesem blöden Trailer. Das soll ich einfach keine Trailer angucken. Ja, deswegen war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, als irgendwie nach 2 Stunden immer noch niemand grafisch gestorben ist. War irgendwie ein bisschen tragisch. Stimmt nicht, es gibt eine Szene, wo jemand ein Messer in den Rücken kriegt. Aber selbst das ist sehr, also das ist wirklich nicht, der geht überhaupt nicht in die Richtung.
Okay.
Das ist alles auf der psychologischen Ebene und die ist halt, wie ich schon gesagt habe, auch nicht sonderlich überspannend. Wenn man Whiplash schon gesehen hat, funktioniert, also kann sie, glaube ich, nicht so mitreißend sein. Wenn man Whiplash noch nicht gesehen hat, ist vielleicht ein gutes Treppchen von diesem hin zu Whiplash, aber ich würde sagen, guck dir einfach Whiplash an. Also,
okay.
Außer du hast Bock auf einen Film über Sterneküche mit den Dynamiken, die ich gerade beschrieben habe. Ich würde sagen, 6 von 10 Sternen.
Alright.
Achso, machen wir einen Trainer, sorry.
Da machen wir einen Trainer.
Hey du, sag mal. Gibt es hier eine verlassene Stadt? Ich suche nach einer Tür.
Hatte er nicht von einer Tür gesprochen? Das kann nicht sein! Unmöglich!
Was?
Wir müssen sie schließen, oder nicht?
Das Gewicht menschlicher Emotionen hält unsere Erde im Lot. Verschwinden sie, können sich neue Pforten öffnen.
Suzume?
Das lässt die Erde beben.
Ich mag dich. Aber du bist im Weg.
Und kommt zu einem weiteren asiatischen Film, den in dem Fall nur ich gesehen habe, zu Suzume, dem neuen Film von Makoto Shinkai, bekannt für Your Name und andere Filme, die ich teilweise gesehen habe, größtenteils nicht. Und in diesem Film spielen mit Nanoka Hara, Hakuto Matsumura, Eri Fukatsu und viele mehr. Und es handelt von der gleichnamigen jungen Frau Suzume, 17 Jahre alt, die als Kind ihre Mutter verloren hat, bei ihrer Tante wohnt und eines Tages auf ihrem Weg zur Schule einen mysteriösen jungen Mann trifft. Der sie nach dem Weg fragt und dann kriegt sie ihn nicht aus dem Kopf und rennt ihm hinterher und trifft auf eine Tür, die in eine scheinbar andere Welt führt, aus der dann plötzlich ein Monster zu kommen scheint und es stellt sich heraus, dass der junge Mann, den sie gesehen hat, ich habe ihn auch mit deutschen Untertiteln gesehen, also es gibt mehrere Türen zur Welt, in der die Toten sind und so, und es gibt eine Gruppe von Leuten oder halt eine Dynastie von Leuten wie er oder zu der er gehört, die diese Türen bewachen, weil in dieser Welt ist auch ein Dämon, Gott, whatever, und der möchte auf unsere Welt und die kaputt machen und die halten diese Türen verschlossen und sie geht mit ihm los und versuchen zu verhindern, dass diese anderen Türen geöffnet werden und dass dieses Viech auf die Welt kommt. Und das ist aber eigentlich nur eine große Metapher und deswegen ist es auch eigentlich gar nicht so wichtig. Am Ende ist es so ein bisschen eine Love Story zwischen den beiden und eine Metapher für, oder halt auch aufgehängt auf dem Tsunami 2011, März 2011, ne? Mhm. Die Katastrophe, da hat sie auch ihre Mutter verloren, stellt sich dann raus und das ist halt alles sehr schlecht erklärt von mir, aber eine große Metapher für die Naturkatastrophe und die damit verbundene Trauer und Schmerz und so weiter. wo die japanische Filmindustrie ja sehr gut darin ist, ihr nationales Trauma in Form von irgendwelchem Genrefilm zu verarbeiten, was ich immer wieder feststelle und was ich ja sehr, sehr geil finde. Ich bin bekanntermaßen ein großer Godzilla-Fan, was eine wandelnde, brüllende Metapher ist. Und hier ist es auch sehr gut umgesetzt. Also ich war ein ziemlicher Fan dieses Films, läuft aktuell im Kino, in einem kleinen Kinorun, aber wird dann... ist von Crunchyroll mitproduziert, also ich schätze mal, der wird dann da einfach verfügbar sein. Und wir haben es, glaube ich, ist unser Directed by Your Name is, nicht Directed by, Top 250 Your Name is raus, ne?
Ja.
Genau, da haben wir erst ein bisschen drüber geredet, über Makoto Shinkai und seine Tendenzen, was uns daran gefallen hat und warum es in Your Name für uns sehr gut funktioniert hat. Und da habe ich ja wahrscheinlich, glaube ich, auch gesagt, dass diese Sentimentalität, zu der er oft neigt, manchmal ein bisschen nervig sein kann. Wir haben auch noch eine Challenge zu einem Film von ihm aufgenommen, die aber noch nicht raus ist, wenn ihr das hier hört. Aber ja, er hat so eine Tendenz dazu, halt sehr sentimental zu sein, sehr geflüsterte Voice-Over über regnerischen Bildern und so weiter, ne? Mal anschaulich zu machen. Und was ich an diesem Film hier mochte, ist, dass der sich seine Sentimentalität bis zum Schluss aufhebt und es sich wirklich für ihn so ein bisschen, ne, wissend, dass ich nicht alle seine Filme gesehen habe, deswegen Sternchen dahinter machen, was ich jetzt sage, aber dass es sich für mich wie eine Weiterentwicklung in seiner künstlerischen Arbeit angefühlt hat. Mhm. Es ist definitiv noch ein erwachsenerer Film als Your Name. Und das hat mir extrem gut gefallen. Trotz Teenager, Protagonistin, Love Story und einem süßen Animal Sidekick, der immer mal wieder auftaucht, einer sprechenden Katze, ist es deutlich erwachsener von der emotionalen Tiefe, mit der Film halt thematisch umgehen will. Ne? Also mit dem Verlust, den unsere Protagonistin überwinden will oder muss und dem sie sich stellen muss und dem Trauma, das sie als Kind erfahren hat mit dieser Flutkatastrophe und dem Verlust ihrer Mutter und dieser ganzen Backstory, ist einfach emotional sehr authentisch und sehr tief und ehrlich behandelt, wo sich dann die Love Story fast ein bisschen aufgesetzt daneben anfühlt. Ehrlich gesagt, die ist dann weniger emotional stark und zufriedenstellend als das Trauma, mit dem unsere Protagonistin sich beschäftigen muss. Da fand ich dann den Fokus auf der Love Story gegen Ende ein bisschen zu. Ne? Und da kommt dann die Sentimentalität auch wieder rein, ne? die Makoto Shinkai halt immer sehr gerne hat und die mich manchmal ein bisschen nervt. Aber weil die emotionale Grundlage so ehrlich ist und so gut behandelt ist, konnte ich da eigentlich sehr gut drüber wegsehen. Und was mir an dem Film halt vom Genre-mäßig einfach gut gefallen hat, ist die Kombination so ein bisschen, es hat schon fast so vom Vibe zumindest so ein bisschen was Kaiju-Film-eskes, ne? Es geht immer darum, dieses Monster davon abzuhalten, was halt eine Metapher für, also ne, immer wenn das auftaucht, sie kann das Monster sehen, er kann das Monster sehen, aber sonst niemand. Und die anderen Leute, wir nehmen das einfach als Erdbeben wahr. Also, ne, es ist eine große Metapher für Umweltkatastrophen und die halt in Monsterform zu machen, ist halt was ich sehr cool finde. Und visuell ist, also ich meine, das muss man fast nicht sagen, beim Makoto Shinkai-Film ist es halt der Wahnsinn. Und dieses Monsterfilm-eske, was da behandelt wird, oder was der dramatische Plot zumindest ist, ne, mit dem, an dem der Film sich entlanghangelt, ist halt einfach auch sehr cool und sehr episch und sehr macht sehr viel Spaß. Der Soundtrack ist Wahnsinn. Den habe ich richtig gefeiert und mir auch hinterher gleich runtergeladen, weil der sticht nochmal wirklich sehr besonders heraus. Und so schafft der Film das halt sowohl emotional intim und tiefgründig und zufriedenstellend zu sein, als auch bildgewaltig und episch und Monsterfilm. Und eine süße Katze ist übrigens auch noch dabei. Und dann ist es vielleicht auch der Miyazaki-eskeste Film, den Makoto Shinkai gemacht hat. Nicht nur, weil die Stadt, aus der sie kommt, Miyazaki, glaube ich, heißt. Und es generell immer mal so ein paar Referenzen gibt, aber halt auch einfach, es hat so ein bisschen was Kiki's Delivery Service, I guess, weil sie halt auf der quasi durch ganz Japan reist. Es ist so ein bisschen Roadtrip-filmig, dass wir quasi von einem Ende Japans bis ans andere Ende Japans reisen und zwischendrin episodenhaft immer wieder trifft sie halt auf Leute, mit denen sie interagiert, inklusive einer Barbesitzerin, der sie dann aushilft, ne, wo sie auf ihre Kinder aufpasst, also quasi einen Job macht, und dann trifft sie immer wieder auf andere Menschen, denen sie in irgendeiner Weise hilft, mit denen sie interagiert, wo sie erwachsen wird auch, ne, im Zuge dessen. Also ich habe mich sehr an Kiki's Delivery Service, ne, wo sie dann einen Job finden muss und bla bla bla. So, daran hat mich das sehr erinnert. Und all das ist wahnsinnig zufriedenstellend. Auch die Nebencharaktere sind alle sehr gut gezeichnet und schaffen es in der kurzen Episode, die alle kriegen, dass man sich an sie erinnert und dass ihre eigene Geschichte und ihre Interaktion mit unserer Protagonistin zufriedenstellend und ehrlich und emotional ehrlich und so weiter ist. Es ist ein sehr guter Film und kann es auch sehr empfehlen, den im Kino anzuschauen, weil das war halt schon nochmal ein anderes Erlebnis, logischerweise. Weil hübsch ist er. Was, wie gesagt, das ist fast schon eine Garantie bei einem seiner Filme, aber er ist halt auch einfach, wie gesagt, der Soundtrack und das Sounddesign und so weiter, das, wenn man das im Kino erlebt, ist das schon nochmal ein anderes Erlebnis. Also vollste Empfehlung meinerseits, ein Film, der es in meine besten Liste des Jahres in irgendeiner Form schaffen wird.
Nice.
Und damit machen wir einen Trenner.
Wenn du erfolgreich sein willst, musst du narzisstisch sein.
Und warum jobbst du dann in einem Café?
Weil ich keine Narzisstin bin. Außerdem habe ich einen Freund. Er heißt Thomas. Er ist Künstler. Zurzeit ist er kein besonders guter Freund. Er ist von seiner Karriere besessen. Er denkt an nichts anderes.
Sehr schön. Super.
Ich bin seine Freundin.
Ach so. Ist ja interessant. Hat er gar nicht erzählt.
Zeig doch mal.
Hör auf. Vor mir hatte noch niemand diese Krankheit.
Ich habe mir die Untersuchungsergebnisse angesehen. Ihr Zustand ist schockierend.
Machst du ein Foto von mir?
Wofür das denn?
Ich würde es gerne posten, damit alle Bescheid wissen. Ich muss dir was sagen. Ich bin nicht einfach so krank geworden. Es war Absicht. Haben die Leute schon nach mir gefragt?
Nein, eigentlich nicht.
Und jetzt kommen wir zu einem Film, ich glaube, den glaube ich sogar einer von euch in die besten Liste letztes Jahr eingesteckt hat, falls ich mich richtig erinnere.
Yes.
Das war der Luke und zwar haben wir jetzt den offiziellen 2023-Release von Sick of Myself von Christopher Borgli mit Christine Quertorp, Erik Seter, Anders Danielsen-Lee, Fanny Wager und vielen, vielen, vielen mehr. Ich habe mir tatsächlich nicht die Episode angehört, deswegen weiß ich nicht, wie stark die Leute, also wie stark Joe und Luke, wie viel sie über diesen Film geredet haben. Das heißt, was ich weiß, ist, dass sie anscheinend sehr, sehr geschwärmt haben. Und deswegen fange ich einfach an, was ich über diesen Film halte. Wir haben hier einen Film von einem Pärchen von Narzissten, die es einfach nicht lassen können, nicht auf irgendeine Weise im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. Auf der einen Seite haben wir einen quote-unquote Künstler, der seine Pieces immer in irgendwelchen Möbelhäusern stiehlt und seine Freundin dazu drängt, ihm dabei zu helfen. Und auf der anderen Seite haben wir die Freundin, die halt im Coffeeshop arbeitet, so keine, also nichts Besonderes an ihr hat, so richtig auf eine penetrante Weise 0815 ist, die aber einfach diesen Hang hat. Leute sollen auf mich gucken und die Leute sollen mir zuhören und ich will die Augen auf mir haben und ich weiß aber nicht, wie ich das hinkriege und damit kommen wir zu einem riesigen Cringe-Fest, wo sie eine verbotene russische Droge entdeckt, die im Prinzip ihre Haut extrem schädigen soll und damit erhofft sie sich dann sehr viel Aufmerksamkeit von ihrem Freund, von ihren Freundinnen, von ihrer Familie, von ihrem Umkreis zu kriegen, weil sie ja dann im Krankenhaus ist und eine Krankheit vortäuscht und so halt quasi ihren Hit zu kriegen, ihren Dopamin-Hit oder was auch immer. Und das verwickelt sich dann auch wieder in so eine Spirale, ähnlich wie bei Beef. Es geht einfach weiter und weiter und weiter. Und es ist ein Film, der einfach in seinem Mut, den Cringe auf 11 hochzudrehen, einfach da badet in diesem Wasser und sich einfach so gut fühlt dabei. Und ich bin da halt so ein bisschen 50-50. Ich kann es extrem respektieren, aber an Stellen war das halt einfach zu viel für mich. Und lustigerweise war das erste Drittel das heftigste für mich. Also alles, was quasi vor der russischen Droge kam, war für mich so cringe central. Also das war, also ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, der das Gefühl auf eine vergleichbare Weise und Intensität geschafft hat, bei mir aufsteigen zu lassen. Und das kann ich schon stark respektieren. Und ich kann gerade auch nicht aufhören, meine Hände und Finger zu bewegen, weil wenn ich nur an diese Szene denke, muss ich, kribbelt es mir schon den Rücken entlang. Crazy. Aber ja, wie gesagt, ich hab die Episode von letztem Jahr nicht gehört vom Fantasy Filmfest, deswegen will ich jetzt mal hören, wie fandet ihr diesen Film?
Joe, willst du anfangen?
Sure. Also wir haben den ja letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Ich habe geschaut, es war ja im September 2022. Also ich habe den jetzt nicht nochmal angeguckt dafür, deswegen, das wird mehr ein TED-Review sein, glaube ich, wo also zumindest ich so meine Erinnerungen an den Film kurz einwerfe. Ich fand ihn großartig damals. Ich weiß nicht, ob es mein Top-Film des Fantasy Filmfests war oder zumindest Platz 1 oder 2 war er auf jeden Fall. Es war eine sehr spaßige Kinoerfahrung, weil es so unangenehm war. Also, ich erinnere mich sehr an mehreren Stellen einfach im Kinosessel zusammengesunken zu sein, weil ich es kaum ausgehalten habe, wie groß der Fremdscham-Faktor und der Cringe-Faktor dieses Films ist. Und er ist sehr schwarzhumorig, was ich sehr mochte. Christine Kujat-Torp, die Hauptdarstellerin, ist eine Sensation und er schafft es halt mit sehr schwarzem Humor und einem sehr bösartigen Skript ein Thema einfach sehr gut zu behandeln. Also ich mochte den sehr. Ich weiß nicht, ob ich ihn letztes Jahr auf meiner besten Liste hatte, weil ich glaube, ich hatte ihn nicht mit reingenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob er hier noch rauskommt, dieses Jahr noch rauskommt oder so. Er wäre definitiv irgendwo in der besten Liste gelandet. Und ich weiß ja, Luke, du hattest ihn auf der Nummer 1.
Yes. Unerlaubterweise.
Was heißt unerlaubterweise?
Ich werde ihn dieses Jahr vielleicht wieder auf die Nummer 1 setzen. So weit gehe ich nicht. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch noch andere sehr gute Filme zu sehen bekomme. Ich habe schon viele gute Filme dieses Jahr gesehen. Er war ein hervorragender Film. Ich habe ihn sehr genossen. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal angeguckt. Also ebenso, ich kann nur noch aus meiner Erfahrung, aus meiner Erinnerung reden. Und diese Fremdscham habe ich definitiv auch gespürt. Aber vor allem habe ich mich über einfach selbst herbeigeführtes Unheil gefreut. Irgendwie, der Film war sehr, sehr katastrophal so. Und sehr effektiv in seinem schwarzen Humor einfach. Also dieses skandinavische, wirklich trockene und immer wieder gibt es einfach Stellen in diesem Film, wo so trockene kleine Kommentare das Ganze für mich nochmal viel besser gemacht haben. Ich weiß nicht, konntest du ihn in Originalsprache sehen oder hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch? Oder wie heißt
ihn? Ich habe ihn in Originalsprache.
In Originalsprache, ja. Ich glaube, das ist auch gut. Ja. Wobei ich sagen muss, deutsche Übersetzungen von skandinavischen Filmen fühlen sich immer irgendwie gar nicht mal so wahnsinnig unpassend an, weil es ein ähnliches Gefühl ist. So. Also, es ist
ein ähnlicher Duktus. Sprachlich ist es noch ein bisschen näher dran. Ne? Da geht ein bisschen weniger.
Genau.
Ist ein bisschen weniger Lost in Translation, wie jetzt bei englischen Sachen oft.
Denke ich auch. Aber ja, also ich fand ihn hervorragend. Ich kann nicht mehr wahnsinnig, also ich kann viel zum Inhalt, glaube ich, noch sagen. Ich fand die ganze Mode-Arc tatsächlich am unangenehmsten. Weil es halt so, alles ist unangenehm, wo sie Situationen ausnutzt, die offensichtlich nicht für sie sind. Mhm. So, also wo sie quasi im Prinzip sich das erkämpfte Privileg der Unterprivilegierten ausnutzt. So, also im Sinne von, das ist ja auch nur erkämpft, also das quasi erkämpft ist, um Ausgleich zu schaffen. Ja. So. Und das nutzt sie, das ist so richtig low einfach.
Ja.
Und das ist schon hart. Ja, krasser Film.
Total. Was auch Aspekte, die ich sehr gemocht hatte, die für mich so gut für ihren Charakter gepasst haben, war einfach ihr Daydreaming. Mhm. Wie sie sich Szenarien vorstellt, erstmal irgendwas macht. Was ich da ganz schön fand, ist halt so, dass ich halt Parallelen sehe. Also für mich so, okay. Man nimmt sich halt irgendwas vor und dann ist es so eine Situation, vielleicht ist es, für mich ist es eher so, wenn ich nervös wegen irgendwas bin, also irgendwie keine Vorstellungsgespräch und dann stellt man sich die ganze Zeit vor, okay, wenn diese Fragen kommen, dann sage ich das und dann werden sie darauf so reagieren und dann versucht man sich so auf Sachen vorzubereiten oder was auch immer. Und ich liebe einfach diesen Kontrast von, wie sich das Ende vorstellt und wie es dann zum wirklichen Ende kommt.
Ja.
Und einfach auch, wie es sie zerstört, weil sie ist schon so in ihrer Realität drin, dass so, okay, so nutze ich diese Emotion aus, um mich so darzustellen, damit ich auf dieses Ziel komme, damit es am Ende wieder halt ich im Mittelpunkt bin auf einer positiven Weise. Und das wird halt einfach zerstört. Und das war so satisfying, weil es einfach unausweichlich war, weil es einfach klar war, dass diese Frau vollkommen delusional ist. Und dann natürlich da auch, wo sie am Ende landet, es hat einfach so eine schöne komische Note mit der Community, die sie dann sich aufbaut oder die sich dann selber reinsteckt ganz zum Schluss. Ich kann total sehen, dass er bei dir auf dass du ihn jetzt da auf 1 gesetzt hattest. Ich kannte nur das Poster, seitdem ihr über diesen Film geredet habt. Ich wollte auch nicht mehr wissen, weil ich wusste, okay, den werde ich mir anschauen, wenn er rauskommt. Und ich glaube, jetzt bin ich, glaube ich, nicht so der große Fan wie ihr. Aber ich bin so 80-90% vom Weg gehe ich mit euch. Und ich finde es einen sehr starken Film. Ich finde es sehr starke Leistungen. Ich finde, dass, also Christine Quertorp ist super, aber auch Erik Sitter als ihr Freund Thomas und die Dynamik, die sie aufbauen, vor allem, wenn sie in der Öffentlichkeit sind zusammen und wenn sie mit Freunden essen gehen, ist sowas, diese gegenseitige Zerstörung ist einfach so entertaining. Also das war tatsächlich, da war es dann kein Fremdschwein mehr, wenn sie wirklich aufeinander eingehen, weil das sind einfach so zwei Leute, die auf eine perfekte Weise zueinander passen.
Ja, die halt beide furchtbar sind, ja.
Die halt beide furchtbar sind und halt genau diese zwei Puzzlepiece, die nirgendwo anders reinpassen, sondern nur miteinander so ein Stück haben. Die passen nirgendwo anders rein, weil sie beide einfach komplett überdimensioniert sind, weil sie denken, dass sie der Mittelpunkt des Universums sind. Und ist sehr erfrischend. Also ich habe lange nicht mehr so einen Film gesehen, der also so einen schwarzen Humor hat und in solche Richtung geht. Und mir hat er extrem gut gefallen. Also eine starke Empfehlung von mir auch.
Nice, sehr schön.
Und natürlich halt mit den Kaviat, ihr habt gehört, worüber wir geredet haben. Das ist nicht ein Film für jeden.
Oh, also
das kann sich nicht jede Person anschauen. Meine Freundin zum Beispiel, die hat schon Probleme bei sehr harmlosen Fremdscham-Sachen, dass sie sich nicht anschauen kann. Also sehr 0815 Sachen, dass irgendwie, wenn awkward situations in Rom-Coms oder so,
dann
ist sie so, da muss sie schon wegschauen. Und dann so ein Film, glaube ich, wird sie verrückt machen.
Ja, das sollte man vorher wissen. Das ist Fremdscham pur. Ich habe übrigens gerade gesehen, Christopher Borgli, der Regisseur, arbeitet aktuell an einem Nicolas Cage-Film und ich kann es nicht erwarten.
Lol. Nice.
Und die Logline ist einfach nur: A schlubby professor who never made it becomes an overnight celebrity after appearing in every person on Earth's dream.
What?
Yep. A24, Nicolas Cage in der Hauptrolle, can't fucking wait.
Okay.
Oh mein Gott, das hört sich genial an.
Michael Cera spielt mit.
Ja. Yeah.
Julian Nicholson.
Ja.
Alright.
Der hat überzeugt mit Sick of Myself und hat direkt was von A24 bekommen.
Absolut.
Sehr schön.
Dann machen wir einen Trailer, wollte ich sagen. Trenner.
Es gibt ein altes Sprichwort. Ein Mord erspart dir das Dreifache deiner Geduld. Wir hier sind die Profis, die diese weisen Worte in die Tat umsetzen.
Ihr seid dieses Jahr gar nicht verreist. Was war los?
Das Töten ist ein globales Geschäft. Wir haben unseren Respekt verdient.
Ich war viel auf Geschäftsreisen.
Ich habe was in deiner Tasche gesucht und eine Waffe gesehen.
Ich steig vielleicht komplett aus, wenn mein Vertrag endet.
Erzähl die ganze Wahrheit, oder er wird dich abstechen.
Man löst Probleme am besten, indem man sie aus der Welt schafft.
Würdest du mich denn umbringen?
Fertig. Los!
Ich bin dran, ne? Killboxon ist ein koreanischer Film, der vor 3 Wochen rauskam, mit von Sung Hyun-byun, mit Son Do-hyun, Isom, Ko Kyo-hwan und Si-a Kim und viel mehr. Und er handelt von einer Auftragsmörderin. es ist keine koreanische Variante von Kill Bill, was manche Leute angesichts des Titels vielleicht annehmen mögen. Er hat so ein bisschen was John Wick-eskes. Es geht um eine Corporation von Auftragskillern. Die Auftragskiller haben haben Regeln aufgestellt, die so ein bisschen Fantasy-Rollenspiel-mäßig die Aufträge in Klassen einteilen und dann muss man quasi also A oder B oder C oder D sein, um dann entsprechenden Auftrag annehmen zu können. Das hat mich schon sehr an Final Fantasy erinnert. Und unsere Protagonistin Gil Boxun oder auch Kill
Boxun genannt, ist die krasseste, übelste, heftigste Auftragskillerin aller Zeiten, aber ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hat eine 17-jährige Tochter oder 14 oder 15, eine Teenager-Tochter, die jetzt so kurz davor ist, irgendwie erwachsen zu sein, aber schon noch auf ihre Mutter angewiesen ist. Und sie steht kurz vor der Entscheidung, will sie ihren Vertrag verlängern? Den Vertrag hat sie bei Shinjiro, oder? Nee, also auf jeden Fall dem krassen Corporation-Boss von dem Auftragskiller-Corporation-Ding, The Company, ich nenne sie einfach The Company, will ihren Vertrag verlängern? Oder will sie ihrer Tochter zuliebe den Job an den Nagel hängen, weil sie eigentlich schon viel zu viel Geld hat, weil sie schon sehr viele Leute auf dem Gewissen hat. Sie ist die Beste. Und sie hat so einen Haufen Kumpel, mit denen sie so rumhängt, die aber alle irgendwie erfolglos sind und ihr so ein bisschen den Erfolg neiden. Und außerdem gibt es dann noch die Schwester des Company-Bosses, die ziemlich weird ist. Und es gibt so einen Incest-Vibe zwischen ihr und dem Boss, was Game of Thrones hat einfach viel, scheinbar vielen Leuten das Gefühl gegeben, ah, das ist okay, das können wir jetzt machen.
Alright.
Und die versucht durch Intrigen ihr das Leben schwer zu machen und vor allem aus Neid. Wir haben ganz viele coole Action-Sequenzen. Wir haben auch Flashbacks auf den Grund, warum sie überhaupt Auftragskillerin wurde. Und sie ist einfach die krasseste. Und der Film ist ziemlich cool. Also er hat nicht das Level der John Wick-Action, würde ich sagen. Mhm. Wobei es auch schon lange her ist, dass ich das letzte Mal John Wick angeguckt habe. Er hat viele coole Ideen. Also er ist kurz davor, würde ich sagen. Er ist auf der Skala von, keine Ahnung, zwischen John Wick 1, 2 und 3, würde ich sagen. Von dem, was ich mich erinnere, ist er eher fast über 2 in manchen Inszenierungen.
Okay.
Aber manche sind, also quasi die schlechtesten aus John Wick 2 verglichen mit den besten aus diesem Film. Es sind einfach coole Ideen drin. Natürlich ist die Action nicht so krass durchchoreografiert, also mit quasi eindeutig irgendwie wenig Stunt-Leuten und so weiter und so fort. Mhm. Was man halt irgendwie aus der Serie kennt. Hier gibt es schon so ein paar Cuts, wo man sieht. Ist es nicht so schlimm, trotzdem cooler Film. Viel Herz tatsächlich. Und ich glaube, das ist das, was ja den John Wick-Film immer so ein bisschen fehlt, für mich zumindest. Also es ist schon Herz drin, mehr als in den meisten Actionfilmen mit dem Hund. Aber gleichzeitig ist auch irgendwie die Keanu Reeves-Performance halt, ist halt Keanu Reeves. Also ich meine. Mhm. Und hier ist die Story between, will ich schon sagen, die Story zwischen der Mutter und der Tochter, also zwischen Boxun und ihrer Tochter. Hervorragend. Ist wirklich gut inszeniert. Ja, ist einfach eine alleinerziehende Mutter, die mit den üblichen Problemen struggelt, die man hat, wenn man alleinerziehende Mutter ist, einer Teenager-Tochter. Aber gleichzeitig eine ruthless Auftragsmörderin, die Leute kaltblütig umbringt. Und das passt erstaunlich gut zusammen. Also der Film schafft es, diese zwei Seiten so zusammenzuführen, dass es sich überhaupt nicht disjointed anfühlt. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein abgefahrener Konzept-Anime aus den frühen 2000ern für mich. Irgendwie so dieses, auch das Gefühl, das Kill Bill manchmal erweckt tatsächlich. So, es ist ein bisschen drüber, aber es ist trotzdem noch irgendwie menschliche Emotion drin. Und er hat noch viel mehr Menschlichkeit und viel mehr Nachvollziehbarkeit. Ich mochte ihn überraschend.
Cool.
Ich mochte ihn wirklich. Tatsächlich. Also
ich bin sehr verärgert, dass ich es nicht geschafft habe, ihn zu schauen gerade.
Also, vielleicht lobe ich ihn gerade zu sehr, aber ich erinnere mich eigentlich nur an Gutes.
Das ist gut.
Ich glaube, ich gebe ihm 8 von 10 Sternen würde ich ihm geben, denke ich. Ja,
okay.
Er hat eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Und ich kann ihn, wenn man grafische Filme über Auftragskiller mag, also wenn man Kill Bill mag, kann man den definitiv angucken. Auf jeden Fall. Oder John Wick oder einer von all den anderen grafischen Actionfilmen. Ja. Also viele von ihnen sind auch auf Netflix. Ja, so viel zu Kill Bill Soon. Cooler Film. Kann ich nur empfehlen.
Alright.
Trenner.
1984 war ein hartes Jahr. Gesunkene Verkaufszahlen, stagnierendes Wachstum.
Sonny, ich habe dich zu uns geholt, um die Basketballsparte wachsen zu lassen.
Die Leute wissen nicht mal, was ein Nike ist.
Was ist ein Converse?
Der NBA All-Star-Schuh?
An Nike ist nichts Cooles.
Du brauchst also ein wirklich überzeugendes Argument.
Ich kann ihm die eine Sache nennen, in der wir absolut konkurrenzlos sind. Unsere Basketballsparte ist echt beschissen.
Klingt nicht so überzeugend. Jetzt musst du die brillante Idee raushauen, auf die sonst keiner kommt. Lass hören.
Ich hab ihn.
Wen denn, Jesus?
Zu teuer für uns. Ich verwette meine Karriere auf einen Spieler. Mein Name ist Sonny Vaccaro, ich bin von Nike.
Ist das eine Angewohnheit von Ihnen, bei Fremden unangemeldet vor der Tür zu stehen?
Ich kann ein Nein nur schwer akzeptieren.
Oh Mann, jetzt geht's los.
Du hast mich gefragt, was ich hier mache. Das mache ich. Ich suche Spieler für dich und er ist der Richtige, 100 Pro.
Gut, es ist riskant. Es war auch riskant, als du Sneaker aus dem Kofferraum deines Plymouths verkauft hast. Ändere das jetzt nicht.
Für einen Neuling?
Ja.
Der in der NBA noch kein einziges Spiel hatte?
Das ist buchstäblich die Definition von Neuling, ja.
Was ist der Plan?
Wir machen einen maßgeschneiderten Schuh für ihn. Ich brauche den besten Basketballschuh, den es jemals gegeben hat.
Für welchen Spieler?
Michael Jordan.
Air ist der neue Film von Ben Affleck. Mal wieder im Regiestuhl und er spielt auch mit, aber die Hauptrolle hat Matt Damon. Ha, die beiden mal wieder zusammen, so wie es am besten ist. Ben Affleck als Regisseur kennt man, also ich meine Argo, Oscar-Winning-Film The Town, Gone Baby Gone. Und hier spielen auch noch mit Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker, Marlon Wayans, Viola Davis, ganz wichtig, und viele mehr. Und es erzählt die wahre Geschichte darüber, wie Nike Michael Jordan dazu bekommen, also unter Vertrag genommen hat, um den Air Jordan Sneaker zu erstellen, auf den Markt zu bringen. Es ist der zweite Film in zwei Review-Episoden, der sich auf ein Produkt aus den, wann war das? 80ern? 90ern? 80ern?
Seit 1984, ja, 80er.
Ja, genau. Und Tetris ja auch. Ich rede von Tetris, das ist der andere. Der spielt auch um die Zeit. Ja, genau. Total. Die Ähnlichkeiten zwischen Tetris und diesem Film sind gravierend. Der zweite Film in Folge, der in den 80ern spielt und davon handelt, wie eine Corporation ein Produkt auf den Markt bekommen hat. Und
inspirierend.
Inspirierend. Ne? Kann man, ja, ich meine, interessanter Trend, würde ich sagen, was es damit wohl aus sich hat. Genau, also es erzählt nicht die Geschichte von Michael Jordan. Ich habe ja bei Tetris hatte ich drüber geredet, dass es vielleicht interessanter gewesen wäre, über den Erfinder von Tetris zu quatschen, statt darüber, wie Nintendo letztlich das Spiel veröffentlichen konnte, obwohl die Geschichte auch interessant ist. Und hier haben wir das so, okay, wir fokussieren uns nicht auf Michael Jordan, der ist zwar zwei, dreimal zu sehen, aber immer nur von hinten, ne? Also selbst der Schauspieler, der ihn spielt, also er ist eine Präsenz, aber er ist kein Charakter in dem Film. Und es geht mehr um die Nike-Mitarbeiter, allen voran Matt Damon, der Talent-Scout der Basketballabteilung ist, ne, der dafür zuständig ist, neues Basketballtalent zu finden und unter Vertrag zu nehmen, damit Nike Sponsoren hat, Athleten hat, die sie sponsern können, damit die Werbung für die ihre Schuhe machen, logischerweise. Und das spielt halt zu einer Zeit, ne, damit fängt der Film auch an, mit so einer Texttafel, wo man die Marktanteile der unterschiedlichen Sneakerfirmen sieht. Hast du dann irgendwie Adidas und Converse und was weiß ich alles. Und Nike ist irgendwie bei 7%. Und dann war zu der Zeit halt die uncoolste von den ganzen Sneakerfirmen. Ne? Kein Schwein hat sich für Nike-Schuhe interessiert. Und es ist auch explizit gesagt am Anfang des Films, Michael Jordan will definitiv nicht zu Nike. Ne, war wohl auch so, weil Nike halt einfach uncool war. Und der Film handelt letztlich davon, wie Matt Damons Charakter das schafft, Michael Jordan von Nike zu überzeugen. Und das tut er, indem er vor allem auf seine Mutter zugeht, Viola Davis, die ihn managt. Und das Ziel ist halt so, ne, der Gedanke ist, dass es darum geht, diesen Schuh um ihn herum zu designen und seine Geschichte damit zu erzählen. Und der Film ist besser, als es der Pitch vermuten lässt, fand ich. Also ähnlich wie bei Tetris bin ich in den Film reingegangen und habe mir so gedacht, why? Und ähnlich wie bei Tetris bin ich hinterher raus und habe mir gedacht, das war ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht so wirklich, warum jetzt ausgerechnet diese Geschichte erzählt werden musste, aber es war definitiv unterhaltsam. Also nicht nur sind die beiden Filme thematisch vergleichbar, sondern auch von meinem Spaßfaktor, den ich mit dem Film hatte, weil ich mochte ihn definitiv. Und das liegt ganz vorne daran, dass ich den Caster mochte. Also Matt Damon ist verdammt gut in einer Rolle, wo er einfach gut in seinem Job ist. Und Ben Affleck weiß es einfach, ihn sehr gut in Szene zu setzen, also einen Film zu machen, wo wir Matt Damon dabei zugucken, wie er gut in seinem Job ist und Spaß daran haben, weil Matt Damon gut in seinem Job ist. Ben Affleck kann den exzentrischen Nike-CEO spielen, was er auch sehr gut macht. Ne? Eins der Poster für den Film ist einfach nur er in einem sehr abgefahrenen 80s-Outfit mit einer abgefahrenen Sonnenbrille und das ist so ungefähr der Vibe, den sein Charakter in dem Film verkörpert.
Und ja, letztlich ist es so eine Office-Drama darum, wie dieses Team an Leuten alles auf eine Karte setzt und diesen großen Wurf schaffen muss. Ne? Wie viele andere Filme dieser Art auch. Die Stakes sind hoch, weil Nike überlegt, die Basketball-Division, die Basketballabteilung komplett abzuschaffen, weil keiner die Schuhe kaufen will und die keine Spieler an Land ziehen können, die irgendwie interessant wären. Der Marktanteil ist gering. Lohnt sich das überhaupt noch? Ist die Frage, die im Raum steht. Und Matt Damon ist halt davon überzeugt, dass sie versuchen sollten, alles auf einen Spieler zu setzen, auf Michael Jordan. Dafür müssten sie ihr gesamtes Budget rausballern. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann wird die Abteilung dicht gemacht und alle verlieren ihren Job. Und was der Film sehr gut macht, ist, diese Stakes halt groß zu machen. Ne? Also wir lernen die ein paar der Charaktere kennen, die mit denen er da zusammenarbeitet und was diese, ja, was das für sie bedeutet und so. Vor allem Jason Batemans Charakter ist dafür so ein bisschen verantwortlich, ne, dass wir wissen, was das für ihn bedeuten würde, wenn er diesen Job verlieren würde, weil es ihn mit seiner Tochter verbindet, die er nur alle zwei Wochenenden sieht oder am Wochenende sieht, weil er geschieden ist und bla. Also das funktioniert sehr gut. Und der Rest des Films fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Heist-Movie einfach. Ne? Wir planen, wie wir den großen Wurf machen und dann führen wir es aus und hoffentlich kriegen wir es hin. Und das Ganze ist einfach gespickt mit einem coolen Cast. Ne? Ich habe vorhin gesagt, Chris Tucker ist drin. Er ist halt sehr unterhaltsam. Marlon Wayans ist in einer Szene drin und ist sehr gut darin. Und was halt der emotionale Kern des Films ist, Viola Davis als Michael Jordans Mutter, wo Michael Jordan wohl auch vorgeschaut darauf bestanden hat, dass sie seine Mutter spielen soll. Und auch wohl nach der, also von ihm haben sie, also davor ging es wohl, war das Skript, das Originalskript war sehr fokussiert auf den Vater. Und Michael Jordan hat ihnen dann gesagt, nee. Mein Vater ist nett, aber meine Mutter hat, die schmeißt den Laden. Also eigentlich müsst ihr euch auf sie konzentrieren. Und das ist der emotionale Kern des Films, der mich tatsächlich auch, der mich gepackt hat, den ich gut fand. Ne? Also die Verbindung von Matt Damon und Viola Davis als eine Frau, die eben ihren Sohn und seine Karriere beschützen will, aber auch einfach das, für das er steht. Und ja, am Ende geht es darum, welche Sneaker-Firma darf denen ein paar hunderttausend dafür zahlen, dass er mit ihrem Schuh rumläuft und so. Aber der emotionale Kern ist ganz smart gehandhabt. Das Filmemachen ist unterhaltsam. Was auch sehr lustig ist, ist die zweimal oder so, wo wir die Adidas-Leute sehen, weil die halt sehr lustige deutsche Stereotype spielen dürfen. Nicht negativ, ich fand's sehr witzig. Und ja, ich meine, substanzlos auf einer gewissen Art und Weise, sure, Fluff, ja, aber sehr gut gemachter Fluff. Und ich hatte durchaus Spaß mit dem Film, sehr, wie eben auch bei Tetris auch, ne? Ist ein sehr unterhaltsam gemachter Film, an den ich mich jetzt am Ende des Jahres wahrscheinlich nicht mehr so viel erinnern werde, aber ich habe es nicht bereut, ihn angeschaut zu haben. Er ist stylisch, er ist gut gespielt. Er ist vor allem interessant geschnitten, ist sehr viel mit Archiv-Footage und mit einfach den Vibe der 80er und dieser Branche, in der die sich bewegen, einzufangen. Ne? Das ist sehr gut gemacht. Also es ist nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Und deswegen kann ich ihn durchaus empfehlen.
Alright.
Und damit würde ich sagen, machen wir noch einen Trainer.
It's Tom, right? I'm Yaz.
That's me. I'm gonna meet my ex for the first time since the breakup.
And you're still calling it the breakup?
I thought we were fine. We were better than fine. We moved in together. We had Hamilton tickets.
It's a serious commitment.
Right?
So, what happened?
She cheated on me with my best friend.
You cheated on Tom? With him?
Oh, that hurts a little bit.
I mean, I get it. The arms are nice, but what did you even talk about?
Are you just gonna sit there and say that to me?
Well, she said my arms are nice.
I went through the same sort of thing not too long ago. She was his life coach. Apparently, she opened his mind. I mean, her legs. All of her underwear looks like this. Seriously, you'd have to sew like 15 of these together to get the pants I'm wearing right now. The worst part, I left my favorite record at his place.
Let's go find a record shop right now and I'll buy you a new copy.
But I don't want a new copy. I want my copy. He must have changed the locks. Why am I gonna break in?
Someone must have a key for George's gaff.
I'll keep him chatting. You look for the key.
Room for one more?
What the hell do you think you're doing?
No, I wasn't,
Tanis!
Yes, bitch.
I just caught this boy going through your knicker drawer.
What have you done?
Und jetzt kommen wir zum letzten Film, den ich auch noch angeschaut habe, den Joe und ich zusammen sprechen werden. Und zwar handelt es sich um Rye Lane, einer Rom-Com auf Hulu und Disney Plus von Rain Alan Miller. Ein Regiedebüt mit David Johnson, Vivian Opera, Poppy Allen Quarmby, Simon Mignonda und viele, viele, viele mehr. Unter anderem auch ein sehr lustiges Celebrity-Cameo, das sie da hier mit eingebaut haben.
Großartiger Cameo.
Das halt einfach aus dem Nichts kam. Ja. Und ja, ist eine Rom-Com von, wir sehen, wie zwei Leute sich kennenlernen. David Johnson und Vivian Opera sind zwei Leute, die am Anfang des Filmes auf einer Kunstausstellung eines gemeinsamen Freundes sind. Und er sitzt auf dem Klo und heult, weil ihn seine Freundin verlassen hat, beziehungsweise weil ihn seine Freundin betrogen hat und dann verlassen hat für seinen Kindheitsbesten Freund. Und Vivian Opera, die Jazz spielt, geht halt in die Toilette rein und hört ihn halt heulen und spricht ihn an, weil er ihr ein bisschen leid getan hat, weil er, ja, halt gerade so durch einen schweren Breakup geht und versucht so ein bisschen ihn aufzumuntern und aus dieser Interaktion entwickelt sich quasi so einfach ein Daydate, wo sie dann den ganzen Tag miteinander verbringen und dann von einer Situation in die nächste stolpern, über ihre Gefühle reden, über ihre Erfahrungen reden und in der Weise, wie sie über Erfahrungen reden, ist es dann immer so eine Sache von, sie sind in der Erinnerung mittendrin und kommentieren sie und oder siehst, die Erinnerung ist als Bühnenstück inszeniert und Jazz erklärt ihm, wie ihr Breakup war und Dom sitzt halt einfach hundertfach als Publikum da und schaut dazu. Ja, es ist ein Film, der einfach extrem viel Kreativität zeigt, vor allem für ein Regiedebüt. Aber das Interessanteste hier einfach ist, dass er einfach so auch so stilsicher ist mit dem, was er hier zeigen will. Er macht Choices, er trifft Entscheidungen, starke Entscheidungen, die mir zum größten Teil sehr gefallen haben. Aber jetzt gebe ich erstmal an den Joe. Wie fandest du diesen Film?
Sehr charmant. Rom-Coms sind wahrscheinlich das Genre, mit dem ich meistens am wenigsten anfangen kann oder das ich jetzt am wenigsten von mir aus einfach auswählen würde, ne? Wenn ich jetzt mir überlege, was ich mir angucke. Also Rom-Coms sind da auf der Liste der Genres, die ich als erstes auswähle, ganz, ganz weit hinten, weil ich oft das Gefühl habe, das wiederholt sich halt oft sehr viel, dieses Genre. Und das hier fand ich einen, also vor allem als Regiedebüt, einen sehr charmanten, unterhaltsamen Eintrag in das Rom-Com-Genre. Du hast gesagt, der ist, ne, stilistisch einfach sehr interessant. Und ich glaube, das ist so für mich das, was den Film am allermeisten hervorhebt. Er traut sich stilistisch sehr viel, er ist wahnsinnig kreativ, ne, in seinem Umgang mit Lensing generell, also ne, mit der Optik, mit der der Film spielt, mit dem Production Design und generell wie mit den Erinnerungen und Erzählungen, ne, die sich unterhalten, umgegangen wird, ne, wo du ja gesagt hast, ne, mal ist es als Bühnenstück inszeniert, ne, auch dem Publikum und mal. Also, naja, es springt hin und her zwischen Metaebene und tatsächlicher Story ganz gekonnt. Und das fand ich eigentlich das Beeindruckendste dran. Also gerade als Regiedebüt, als Stilübung sozusagen, sehr, sehr cool. Die Story selber ist, wie die meisten Rom-Coms, folgt sie halt dem klassischen Schema. Da konnte ich jetzt wenig rausgewinnen. Die wurde vor allem halt sehr, sehr gut getragen von den zwei exzellenten Hauptdarstellern, ne, von David Johnson und Vivian Opera, die beide einfach sehr, sehr gut sind. Ja, weiß ich, die interessantesten Charaktere sind es jetzt nicht, aber die beiden sind einfach als Schauspielduo charismatisch und die Chemie zwischen den beiden ist so gut, dass das,
die Chemie, ja,
dass das sehr, ja, gut, ja, drüber, ja, drüber hilft, drüber wegzusehen, dass die Charaktere halt so ein bisschen in die Rom-Com-Klischees so ein bisschen rein. Ja, wobei nicht mal so in die Rom-Com-Klischees, sondern eher so in die Millennial-Rom-Com-Klischees reinfallen. Ne? Ja. Es ist ein sehr Millennial-Film. Die haben, finde ich, sehr gut durch die Story getragen. Es ist ein Film, der sehr viel Vibe-basiert ist, würde ich sagen. Also der sich sehr auf einen Ort und eine Zeit fokussiert, ne? Auch, also, ne, wir verbringen eigentlich den Tag einfach mit denen und streuen dann vor allem halt am Anfang des Films so ein bisschen ziellos durch das Viertel, in dem die sich aufhalten. Und der Film gibt sich sehr viel Mühe, das so detailliert und nachfühlbar wie möglich machen, einfach diesen Ort, wo sie sich befinden und die Leute vor Ort. Man kann es förmlich riechen, schmecken und so weiter. Ne? Also es fängt das, finde ich, sehr interessant ein. Und das fand ich auch sehr cool. Und so ist es ein Film, an den ich mich jetzt wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr so wirklich erinnern werde. Aber wenn mir jemand sagt, hey, hast du Rye Lane gesehen? Dann werde ich auf jeden Fall sagen, ja, der war cool. Ja, ja, gut. Wie ging's denn dir?
Ich muss sagen, ich bin um einiges positiver dem Film gegenüber gestimmt. Und ich glaube, ein großer Teil ist einfach, ja, zum einen viele stilistisch interessante Entscheidungen, die ich sehr wertschätzen kann. Einfach die Stilsicherheit und den Flow, den sie da einfach hat, mit den Hin- und Herspringen zwischen den ganzen Szenarien, fand ich einfach sehr gekonnt gemacht. Aber was mich halt komplett abgeholt hat, war einfach die Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Und die hat den Film so gut getragen, dass ich nicht wollte, dass er aufhört. Weil ich hatte einfach so viel Spaß, einfach bei dem, wie die beiden rumgehangen sind. Also, und es auch weniger mit dem Rom-Aspekt von der Rom-Com. Also, da muss ich dir recht geben. So dieses, also, ich war jetzt nicht investiert darin, oh, jetzt, die sollen sich jetzt verlieben und die zwei, die sind füreinander geschaffen oder irgendwas in die Richtung. Sondern, nee, ich einfach. Das Rumhängen von der beiden war so charmant und so unterhaltsam, dass ich da einfach voll mit drin war, mit den Erzählungen, die sie mir dann geben und in dieser Situation, in denen sie reinfallen. Und was halt auch der Film sehr schön macht und der mich einfach auch schön an die Kults von den späten 90ern und frühen 2000ern erinnert, ist einfach, dass auch die Nebencharaktere alle sehr schön herausstechen. Also das hier gibt es irgendwie mal, auch abgesehen von der Cameo, aber auch ganz direkt, also es ist, man hat nicht das Gefühl, okay, die haben sich keine Mühe gegeben oder das ist irgendwie, der Fokus ist nur auf die zwei Protagonisten, alles andere ist dann so ein bisschen im Hintergrund, was ja natürlich der Fokus ist auf die Protagonisten. Aber jedes Mal, wenn jemand in ihr Leben kommt, sind das halt auch wieder so sehr, sehr markante Persönlichkeiten, mit denen sie zu tun haben in ihren Situationen und Gesprächen. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Also es hat einfach nur sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe es von Anfang an, musste ich grinsen, vor allem einfach direkt bei Anfang von der Erzählung, wo er dann sagt, ja, verlassen für meinen besten Freund und dann so, wie er dann introduced wird, mein Schoolmate, fand ich einfach sehr, sehr amüsant. Ja, ja. Aber genau das, die Chemie ist das, was das den Film aufrechterhält. Du hast recht, es ist ein sehr Millennial-Film.
Unglaublich also, Millennials, ja.
Ja, unglaublich Millennial. Und ich bin ein Millennial, was soll ich sagen? Das hat mich getroffen, aber der hat auch diese Freshness von auch dem britischen Humor, den sie da haben und dem Banter, das sie da haben. Es ist alles sehr gekonnt, sehr, sehr, sehr schön geschrieben, sehr, sehr lässig, sehr, sehr fluent. Und deswegen ist er bei mir high up. Und ich bin auch nicht so ein jemand, der jetzt wirklich nach Rom-Coms sucht. Mhm. Also ich vermeide die nicht, aber es ist jetzt auch nicht ein Genre, das, nachdem ich aktiv irgendwie suche. Ich weiß gar nicht, was mich dazu wirklich jetzt verleitet hat, den wirklich anzuschauen. Ich glaube,
bei mir waren es die Empfehlungen. Also ich habe den ein paar Mal empfohlen bekommen. Und
Ich habe gesehen, dass er einfach nur 80 Minuten lang ist.
Das ist auch.
Den haue ich mir jetzt mal schnell rein. Und den habe ich auf jeden Fall nicht bereut. Ich hatte mega viel Spaß damit. Ich kann ihn auch nur wärmstens empfehlen.
Bei mir ist es so ein Ding, Hangout-Filme sind nicht so mein Ding. Ich glaube, das ist tatsächlich das Größte, was an diesem Film, glaube ich, für mich weniger funktioniert hat als für dich. Ich glaube, Hangout-Movies sind sehr dein Ding, oder?
Ja, total, total. Hangout-Movies, Party-Movies. Ja. Ich weiß, ich kann mich erinnern, als wir über die Small Axe-Anthology geredet haben.
Muss ich auch dran denken,
Lovers Rock, ich einfach geliebt habe. Was immer noch so ein Favorit des Jahres war. Yeah. Was war das, 2020 oder was auch immer. Und du das einfach nicht, also das war einfach nicht deins.
Ja, yeah, genau.
Yeah. Und es ist genau die Sache. Es ist einfach nur Hangout. Also es ist einfach nur, okay, wir Leute haben Spaß zusammen und hängen und unterhalten sich und machen Witze und Banter und so. Natürlich hier ist um einiges mehr Stilismus drumherum, aber der Kern ist die Chemie zwischen zwei Leuten, die einfach den Tag miteinander verbringen.
Ja, ich meine, genau, es ist einfach nur, die verbringen den Tag miteinander und reden über ihre Beziehungen. Und zu einem gewissen Teil, I don't care. So, also auf meiner Seite. Und was mich da halt dann wirklich durchträgt, ist einfach die Chemie zwischen den beiden und die stilistische Umsetzung, ne? Die hat mich hier sehr gut mitgezogen. Ich glaube, wenn das nicht dabei wäre, dann wäre ich voll gelangweilt gewesen. Aber das ist eine generelle Geschmackssache einfach. Und Hangout-Filme sind einfach nicht, holen mich weh, also müssen schon viel tun, um mich abzuholen. Und der ist ziemlich gut darin. Also von dem her auch von mir eine eher lauwarme Empfehlung, aber durchaus eine Empfehlung.
Ja, na, ist doch schön. Und von mir eine sehr warme Empfehlung. Also, falls ihr Disney habt, schaut euch den an.
Alright. Und damit machen wir einen letzten Trenner.
Kokain im Wert von mehreren Millionen Dollar fiel heute früh in Knoxville, Tennessee vom Himmel.
Von dem Zeug gibt's mehr da draußen. Die haben's abgeworfen.
Ich suche meine Tochter.
Der Wald ist ein gefährlicher Ort.
Hey Henry, zieh dir das rein. Da war irgendwas dran. Ein Hirsch vielleicht.
Es ist viel Kokain verloren gegangen. Ich will, dass du es holst.
Nein, 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 friss das nicht, friss das nicht!
Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat.
Der Bär! Verfickte Scheiße, er ist auf Koks! Ein Bär ist auf Koks!
Da war ein Bär!
Ein Bär?
Voll abgefuckt!
Hey, sowas sagt man nicht.
Sie sind sicher. Bären können nicht auf Bäume klettern.
Natürlich können sie das!
Ich schätze, das ist wohl so eine Sache, die einen Mann für immer verfolgt.
Ein Apex Predator. High auf Koks. Ein Wahnsinniger. Mann, du bist am Arsch.
Und kommen zu Cocaine Bear. Cocaine Bear. Und der neue Film von Elizabeth Banks. Bekannt als Schauspielerin natürlich, aber auch als Regisseurin von dem Charlie's Angels Remake, Reboot, Pitch Perfect 2. Hat sie auch Regie geführt. Und hier spielen mit Kerry Russell, Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Ray Liotta. Und ich weiß nicht, ob es seine letzte Rolle war, aber eine seiner. Christopher Heaview, Margot Martindale, Isaiah Woodlock Jr., wen kennen wir noch? Brooklyn Prince hat mich sehr überrascht. Muss ich kurz überlegen, woher ich sie kenne. Die ist das kleine Mädel aus The Florida Project. Jetzt inzwischen erwachsen fast. Sehr crazy. Oh. Ja. Ja, und viele mehr. Und es ist ein Film, der, sure, auf einer wahren Begebenheit in irgendeiner Art und Weise basiert, insofern, als dass es wirklich mal passiert ist, dass in den USA in einem Wald ein Koks-Drop gelandet ist, der irgendwie schief ging. Ich glaube, das war auch wirklich so. Also am Anfang, der Film beginnt damit, dass aus einem Flugzeug ein Typ halt säckeweise Koks rausschmeißt über einem Waldabschnitt. Und dann haut er sich den Kopf an und fällt aus dem Flugzeug raus und das Flugzeug crasht und er ist tot. Und ich glaube, das ist insoweit ist es, glaube ich, wirklich mal passiert, also wo so ein Drug Drop halt schiefgegangen ist und da wirklich ein Bär an das Koks rangekommen ist und da eine ganz gute Menge gefressen hat. In der wahren Geschichte ist er, glaube ich, einfach dran gestorben. In diesem Film wird ein Slasher-Film draus gemacht. Der Bär High auf Kokain fängt an, alle möglichen Leute umzubringen. Und wir haben hier so unterschiedliche Charaktere. Wir haben auf der einen Seite Kerry Russell und ihre Tochter, gespielt von Brooklyn Prince. Die Tochter mit einem Schulfreund zusammen geht in diesen Park, weil sie halt Schule schwänzt. Und dann geht die Mutter hinterher, weil sie ihre Tochter finden will. Und so treffen die auf den Bären in irgendeiner Weise irgendwann. Dann haben wir eine Parkrangerin und so ein Wildlife-Dude, die auf so eine Gruppe halbstarke Jugendliche treffen und eigentlich den Park inspizieren wollen. Und die treffen auf den Bären. Dann haben wir einen Typ, der für den Drogenbaron arbeitet, dessen Koks das eigentlich ist. Gespielt von O'Shea Jackson Jr., der zusammen mit seinem Kumpanen, gespielt von Alden Ehrenreich, der so ein bisschen depressiv ist, weil seine Freundin oder Frau gestorben ist, quasi dahin geschickt werden, um das Koks aufzutreiben, das verloren gegangen ist. Und wir haben noch einen Detective, gespielt von Isaiah Woodlock Jr., der den Tod des Fallschirmspringers oder des Fallschirmdudes, ne, des Schmugglers halt aufklären soll, und der auch dahin fährt und auf den Bären trifft. Alle treffen irgendwann auf den Bären, alle treffen irgendwann in irgendeiner Form aufeinander und der Reihe nach werden sie alle umgebracht, weil es ist so ein bisschen im Modus eines Slasher-Films inszeniert, Creature-Feature-Slasher, whatever, wie man es kategorisieren will, dass wir eine ganze Menge an Charakteren einführen, die dann da alle der Reihe nach sehr brutal umgebracht werden von einem Bär, der einfach nach seinem nächsten Kokain-Hit sucht. Die Prämisse ist extrem, extrem geil, finde ich. Also sich diese sehr abstruse, wahre Geschichte zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen hier, also, und ich glaube, das war so die Intention, wir machen hier einfach so ein Grindhouse-Creature-Feature draus. Abgefuckter Bär bringt der Reihe nach auf kreative und brutale Art und Weise Leute um. Das ist eine gute Idee. Und ein Bär-High auf Koks ist auch eine lustige Idee. Und ich meine, wir leben in einer Welt, wo wir diesen Bären komplett digital herstellen können, sodass kein echter Bär in irgendeiner Weise dafür herhalten muss, dann ist das, glaube ich, auch ethisch sehr vertretbar. Und dann können wir uns alle einfach freuen an einem Bären, der ein paar sehr dumme Menschen der Reihe nach zerfleischt und gelegentlich dann sich an einem Baum reibt, weil er komplett high ist. Das ist lustig. Dieser Film ist nicht wirklich das. Der versucht das zu sein, aber er fühlt sich sehr so an wie von einem Corporate Committee gemacht. Mhm. Ein Film, der dabei rauskommt, wenn eine Reihe Leute in Anzügen versuchen, einen coolen, edgy Grindhouse-Film zu machen, wo aber 100 Millionen on the line sind und jetzt müssen wir das aber trotzdem irgendwie safe machen, damit das Geld auch wieder reinkommt. Der Film ist leider nichts Halbes und nichts Ganzes, fand ich. Er ist weder grindhousey genug, ne? Er versucht dann so ein bisschen edgy zu sein, wann immer mal jemand auf irgendwie brutale Art und Weise stirbt, aber dann hast du diese Momente, die dann wieder unterbrochen sind von sehr viel versuchtem und halbgarem menschlichen Drama, ne? Familiendrama, irgendwie Carrie Russell und ihre Tochter, dann Alden Ehrenreich, der seiner Frau nachtrauert und seinen Sohn nicht sieht und die Dynamik zwischen ihm und O'Shea Jackson Jr. und der Detective, der dazu kommt, Margot Martindale ist verknallt in den Wildlife-Typen und dann kommen die Teenager dazwischen und es ist so ein sehr, sehr weirder tonaler Mix von clunky Drama, forcierter Comedy teilweise, die aber sehr safe ist, ne? Sehr bloß nichts zu aneckend. Und dann trotzdem gelegentlich ein Bär, der Leute zerfleischt. Und ich bin mir nicht sicher, was dieser Film, ich war mir nicht sicher, als ich ihn geschaut habe, was dieser Film jetzt genau sein will. Und das ist eigentlich mein größtes Problem damit, weil ich meine, die Idee an sich ist lustig, aber es fühlt sich halt so ein bisschen an, als wäre der in der Post, als wären da in der Post so alle Ecken und Kanten abgeschliffen worden, damit er dann so zugänglich für möglichst viele Leute ist wie möglich. Und dadurch ist halt natürlich der ganze Grindhouse-Spaß, den diese Prämisse sein könnte, leider weg. Also in ein, zwei Momenten vielleicht mal kurz, ne? Und dadurch ist der Film auch wahnsinnig awkward, was das Pacing angeht, weil ein Film dieser Art, finde ich, ne, wenn wir einen durchgeknallten Bärenhai auf Kokain haben, der der Reihe nach Leute umbringt, was ich mir da vorstelle, ist ein hyperstilisierter, grindhousiger, trashiger Creature-Feature, ne, der einfach nonstop Comedy und ätzende Charaktere, die der Reihe nach umgelegt werden, so, ne. Und dieser Film ist so voll von Szenen, wo dann einfach Leute mit menschlichen Dramen, die halbgar sind und mich nicht interessieren, durch den Wald laufen und sich unterhalten und dann irgendwelche forcierten Witze machen und der Bär ist gefühlt in 20% dieses gesamten Films und so und irgendwann sitzt du da im Kino und fragst dich, warum haben wir diesen Film denn überhaupt mal gemacht? Und das ist leider eine Frage, die mir der Film nicht beantworten konnte und warum ich glaube eben, dass das ganz viel in der Post hier verhunzt wurde, ist, dass ganz schön viel sehr schlechte ADR-Lines einfach in diesem Film sind. Na, wo du ganze Dialoge hast, die Charaktere haben, während sie mit dem Rücken zur Kamera stehen und du weißt, okay, da haben sie jetzt um irgendwas drum rumgeschnitten und die haben das im Studio nachaufgenommen, weil man es teilweise auch hört und das wirkt eher so, als wäre dann ja sehr viel noch rumgefummelt worden. Und es ist sehr schade, weil die Prämisse halt einfach geil ist und ich glaube, es hätte ein anderes Drehbuch gebraucht, das, weil wer weiß, vielleicht war das Originaldrehbuch auch einfach die Grindhouse-Version davon, die Spaß-Genre-Film-Version damit. Und ich glaube, Elizabeth Banks ist nicht die richtige Regisseurin einfach dafür, weil sie sich halt sehr in der breiten Comedy eigentlich aufhält, ne, mit Pitch Perfect und Charlie's Angels, den ich ja mochte. Aber es ist halt einfach broade Studio-Comedy und nicht wirklich Grindhouse und nicht wirklich Genrefilm auch einfach in der Hinsicht. Und ja, das fühlte sich sehr nach einem Mismatch von Material und Künstlern dahinter an. Und deswegen leider sehr unzufriedenstellend, vor allem bei der Prämisse, die ich einfach geil finde und dem Poster, das sehr geil ist. Es ist halt eigentlich, das schreit so förmlich nach so einem Creature-Feature, wie wir es schon ein paar Mal, glaube ich, besprochen haben, so ein B-Movie, der eine geile Idee hatte, ne? der basierend auf einer einzigen Idee gemacht wird, nämlich Bär auf Kokain tötet Leute. Und jetzt stricken wir da noch eine halbgare Story drumherum, aber eigentlich Bär auf Kokain tötet Leute. Und hier ist es mehr so halbgare Story, unwitzige Charaktere, awkwarde Drama und Comedy-Mischmasch, der nicht so wirklich funktionieren will. Und gelegentlich ist mal ein Bär auf Kokain und tötet Leute. Und deswegen kann man den leider überspringen.
Schade.
Ja, deswegen beenden wir eine eigentlich sehr gute Episode mit sehr guten Sachen, leider auf so ein bisschen einem Downer, aber das ist der größte Film
der Woche. Das ist der bekannteste, oder?
Also ja, schon ist irgendwie. Schon irgendwie der größte Release der Woche, deswegen.
Naja.
Ja, in dem Sinne, falls ihr irgendwas von den 500 Sachen, die wir diese Woche besprochen haben, gesehen habt.
Holy shit.
Lasst es uns wissen, Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmweek@gmail.com und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen mit den nächsten Reviews. Bis dahin.
Bye. Tschüss.